Accelerate, der Venture Villa Startup Podcast. Perspektiven zu Themen rund um Gründung und Unternehmen.
Herzlich willkommen zum Staffelfinale von Accelerate. Das ging gefühlt viel schneller als ursprünglich gedacht. Und ein bisschen wehmütig bin ich jetzt schon, dass die erste Staffel, was uns bewegt, sich dem Ende neigt. Aber wir haben ja noch diese Folge vor uns und beschäftigen uns heute mit einem Thema, was aus unserem Weekly Mastermind entstanden ist. Vielleicht nochmal für alle zur Erklärung, was unser Weekly Mastermind ist. Wir betreuen ja in der Venture Villa zweimal im Jahr 100 Tage bis zu 6-7 Startups gleichzeitig. Und jetzt, wo wir alles auf digital und remote umgestellt haben, haben wir ein Format gesucht, wo wir einen niedrigschwelligen Austausch zwischen den Startups ermöglichen können, wo es auch eher um vermeintlich kleine Alltagsfragen geht, die aber eine große Auswirkung auf das Geschäftsleben und die Entwicklung des Startups haben. Das machen wir einmal die Woche, deshalb weekly, pfiffig, nicht wahr? Und dauert meistens 1-2 Stunden. Und das Thema, was wir heute in der Folge besprechen und was wir auch im Mastermind besprochen haben, ist die Trennung von Arbeit und Privatem. Und Maike, magst du mal erzählen, was denn da so für die Startups eigentlich Probleme und Lösungsansätze waren? Also was ist quasi das Ergebnis unserer Sitzung im Mastermind gewesen?
Das war ganz interessant. Eigentlich war das Thema an sich nämlich gar nicht geplant, sondern es kam eher spontan, dass sich das, ich glaube, beim Thema interne Kommunikation herauskristallisiert hat, dass es eine Schwierigkeit ist, Arbeit und Privates eben zu trennen, gerade wenn man im Team eine gute Beziehung pflegt, wenn man auch befreundet ist, dann aber gemeinsam gegründet hat und eben auch in einem Arbeitskontext jetzt miteinander umgehen muss. Es ist, glaube ich, aufgekommen, weil das Thema Urlaub zur Sprache kam. Mhm. Ob man sich denn leisten kann, in der Gründungsphase als Gründer oder Gründerin im Urlaub zu sein, ohne dabei online zu bleiben. Und dann haben sich die Gründer und Gründerinnen eben untereinander ausgetauscht, wie sie das so handhaben. Und dabei ist aufgefallen, dass häufig gar nicht unbedingt das Problem ist, dass die anderen Teammitglieder erwarten, dass jeder und jede immer erreichbar sein muss, auch im Urlaub, sondern dass es häufig auch so das eigene Bedürfnis ist oder der eigene Anspruch, immer verfügbar zu sein für alle Anfragen des Teams. Da man ja selber gerade in der Anfangsphase das Gefühl hat, jede Entscheidung gemeinsam treffen zu müssen. Und dann hat sich rauskristallisiert, dass das eben ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die Rollen klar aufgeteilt werden, dass jeder weiß, welchen Aufgabenbereich jeder und jede übernimmt. Und welche Entscheidungen wirklich alle gemeinsam treffen müssen und wo man selber vielleicht auch lernen muss, loszulassen und Verantwortung abzugeben. Das heißt, den Teammitgliedern zu 100% zu vertrauen und zu sagen, okay, das ist nicht mein abgesteckter Aufgabenbereich, das haben wir vorher so definiert, dass beispielsweise beim Thema Marketing ich nicht alles mitentscheiden muss und mir dann auch eben die Freiheit nehmen kann, ja zum Beispiel in den Urlaub zu fahren, ohne parallel alle Rollen der anderen mitdenken zu müssen und dann eben Verantwortung abgeben kann, den anderen vertraue und dann es vielleicht auch möglich ist, im Urlaub mal offline zu bleiben. Was natürlich gerade in der Anfangsphase leichter gesagt ist als getan, weil natürlich jederzeit Entscheidungen getroffen werden müssen und dann vielleicht auch ein Bereich im Urlaub passiert, wo doch das ganze Team entscheiden muss. Oder wo vielleicht ein Gründer oder eine Gründerin sagt, ich möchte mir diesen Freiraum gar nicht nehmen, im Urlaub offline zu sein, sondern ich möchte online sein, weil ich das für mich brauche. Wobei ich halt finde, dass es sehr auf Dauer dann sehr problematisch werden könnte, weil wenn man immer online ist und nie abschaltet, kann man eben ja, die Batterien quasi nicht aufladen und ist immer unter Strom und irgendwann geht es dann eben nicht mehr. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man gerade auch in der Anfangsphase schon langsam lernt, loszulassen, Verantwortung abzugeben und auch mal ja, privat wirklich zu sein und nicht immer nur beruflich unterwegs zu sein. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das oft sehr schwer fällt. Also ich bin auch eher so ein Mensch, der sich für alles verantwortlich fühlt und dann ja zum Teil auch in meinem Urlaub schon mal weiter online war oder dann doch nochmal die E-Mails gecheckt habe. Das hat einfach sehr viel mit Selbstdisziplin zu tun. Und das muss man, glaube ich, wirklich aktiv lernen.
Und da gibt es ja auch so ein angestaubtes Tool. Es nennt sich Urlaubsübergabe.
Ja. Und
also tatsächlich ist das ja etwas, man muss ja nicht immer alles neu erfinden.
Ja.
Und gerade beim Thema Urlaub und da strikte Trennung von Arbeit und Privatem ist eine Urlaubsübergabe einfach auch etwas, was mir zum Beispiel es total erleichtert hat, wirklich mal offline zu gehen und auch wirklich nicht erreichbar zu sein. Und wir hatten dann die Absprache in der Geschäftsführung, sie rufen an, wenn was ist. Und tatsächlich gehört da aber auch Vertrauen dazu, dass ich meinen Geschäftsführungskollegen und Kolleginnen vertraue, dass die zum einen einschätzen können, was wichtig ist und was nicht. Und ich aber da auch überhaupt gar keine Bedenken hatte, weshalb es für mich auch tatsächlich einfach war. Aber du hast schon recht, Selbstdisziplin gehört auf jeden Fall dazu, weil am ersten Urlaubstag, also ersten Arbeitstag im Urlaub, ich auch wieder online war, bis mir dann beide auf die Finger geklopft haben und gesagt haben so, Julia, du bist im Urlaub, oder? Wie war die Absprache? Und das hilft halt auch enorm. Einfach, dass da auch vom Rest des Teams signalisiert wird so, hey, ist alles gut, geh bitte. Wir wollen dich jetzt gar nicht hier haben.
Ja. Ich glaube, genau deswegen ist es halt auch super wichtig, vorher drüber zu sprechen. Und das ist ja dann auch so eine Urlaubsübergabe, ist ja dann auch ein guter Zeitpunkt, dann nochmal drüber zu sprechen, welche Entscheidungen wirklich auch jeder Einzelne und jede Einzelne treffen kann. Also wo man sagt, okay, das kannst du jetzt auch dann für mich entscheiden, da fühle ich mich wohl mit. Weil natürlich gerade, wenn man auch befreundet ist im Team, dann möchte man ja niemandem irgendwie auf die Füße treten. Man möchte vor allen Dingen keine Entscheidung treffen, die der oder dem anderen dann am Ende nicht gefällt. Und wenn man vorher diese Verantwortung klärt, dann ist man davon so ein bisschen befreit, von dieser Angst, dass man eine falsche Entscheidung trifft, weil man nicht für jede Entscheidung jemand anders konsultiert. Und das ist, glaube ich, für beide Seiten dann einfach super wichtig, für den einen loslassen zu können und für die anderen eben auch sich zu trauen, dann Entscheidungen alleine oder eben ohne das eine Teammitglied zu fällen.
Ja, und trotzdem, glaube ich, ist dieses Arbeit und Beruf und Privat und Freizeit etwas sehr, sehr Individuelles, was jede und jeder für sich selber lernen muss und seinen eigenen oder ihren eigenen Weg finden muss, wie es gestaltet wird. Weil es gibt ja auch Menschen, die einfach prinzipiell mehr Stress wollen, warum auch immer. Ja. Aber die ja dann auch anders arbeiten oder für sich entschieden haben, sie möchten das anders machen. Und ich glaube, das ist auch völlig fein, wenn da keine anderen Mechanismen hinterstehen, sowas wie zum Beispiel Control-Freak oder ich vertraue meinem Team nicht, weil das ist ja dann die Ursache des Übels, sag ich mal, dass man es eben nicht trennen kann. Aber wenn das ausgeschlossen ist und es einfach die freie Entscheidung ist und einfach das Wohlfühlen und die Leidenschaft, dann glaube ich auch, braucht es zwischendurch Pausen. Aber die können ja durchaus anders gestaltet sein als 3 Wochen nicht online sein und fern von allem. Da ist so der eigene Weg, glaube ich, das Ziel. Aber dafür muss man sich auch wieder viel reflektieren, viel ausprobieren. Und auch bei mir ist das immer anders. Mhm. Also auch ich habe, wie ich jetzt eben erzählt habe, dieses Jahr wirklich das erste Mal seit Jahren wieder 8 Tage am Stück keine E-Mails abgerufen.
Ja.
Und ich habe mich dabei teilweise nicht gut gefühlt.
Mhm.
Also es ist schon schwierig so. Aber ich bin der festen Überzeugung, im nächsten Urlaub wird das für mich einfacher.
Ja.
Einfach, weil ich es getestet habe und die Erfahrung gemacht habe, so, nee, geht alles weiter so, ne? Und was ist eine Woche? Also.
Und ich glaube, man muss eben dann auch für sich reflektieren, warum man dieses Bedürfnis hat, jetzt die E-Mails zu checken beispielsweise.
Ja.
Ist das, weil es mir hilft, Stress abzubauen, um irgendwie zu sagen, okay, es ist alles in Ordnung? Oder ist es dann irgendwie doch wieder ein Produzent von Stress, wenn ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt machen, weil es läuft ohne mich nicht. Man überschätzt ja gerne auch mal so seine eigene
Wichtigkeit.
Relevanz manchmal, genau. Also die Welt dreht sich weiter, auch wenn man mal eine Woche offline ist. Aber natürlich, wie du schon sagst, das muss jeder und jede für sich selber entscheiden. Und ich möchte jetzt auch nicht verteufeln, wenn Leute das irgendwie für sich entschieden haben, dass es für sie gut passt, wenn sie eben auch im Urlaub mal ab und zu online sind, wenn es ihnen dann hilft, vielleicht die anderen Stunden des Tages komplett entspannt zu sein, wenn sie dann eine halbe Stunde kurz checken, was los ist. Aber es ist natürlich ein super wichtiger Punkt, dass es eben dann dem Team auch nicht signalisieren darf, ich vertraue euch nicht, wenn ich im Urlaub bin, sondern dass man das eben auch gemeinsam irgendwie bespricht, dass es dann für alle Seiten irgendwie ja klar ist einfach.
Und tatsächlich ist es ja auch so, auch da ist ja Timing wichtig. Also es gibt ja auch bei Gründungen immer Phasen, wo es eben intensiver ist und wo dann auch einfach mal es per se ruhiger ist und eben nicht so intensiv wie in den anderen Phasen. Und natürlich, wenn gerade wieder ansteht, frisches Kapital aufzunehmen, ist es natürlich stressig und eher kontraproduktiv, wenn man dann nicht erreichbar ist. Genau. Aber das ist ja im Idealfall, wenn ihr den Folgen bisher gelauscht habt, so, dass das ein strukturierter Prozess ist und man das ja eigentlich zeitlich schon sehr gut absehen kann, wann so etwas passiert. Und da muss man einfach sich selber gut disziplinieren und strukturieren und dann entsprechend den Urlaub oder Freizeit oder auch imaginäre Überstunden, die man angesammelt hat, abzubauen, gut platzieren. Und Überstunden ist dann so das nächste Thema. Also in der Startup-Szene ist es ja sehr beliebt, einfach, weil man ja den Hunger hat, durchzuarbeiten gefühlt und sich eben keinen Freizeitausgleich zu gönnen, so wird es ja schon fast formuliert, und auch ja keine Zeiterfassung erfolgt und so weiter und so fort, was ja auch alles Vor- und Nachteile hat und auf einer persönlichen Ebene aus meiner Sicht tatsächlich auch kritisch zu betrachten ist, denn wie Maike ja auch schon gesagt hat, zwischendurch Pausen sind einfach notwendig und wer nicht abschalten kann, verliert ja auch ein gewisses Maß an Kreativität und Resilienz und Lösungsmöglichkeit. Weil einfach dieses ständig hohe Stresslevel negative Auswirkungen auf diese Faktoren hat. Und da sich auch immer wieder bewusst zu machen, ist es gerade eine Phase, die wirklich von mir verlangt, intensiv 12 Stunden am Schreibtisch zu sitzen? Oder wäre es nicht jetzt eigentlich mal angebracht, die Phase zu nutzen und wieder zu einem normalen Pensum zurückzukehren und dafür den Freizeitausgleich aktiv anzugehen und zu nutzen?
Was ich auch schwierig finde, sind so diese Mischformen von Privatem und Beruflichem, wo man gar nicht mehr so richtig definieren kann, ist das jetzt gerade meine private Zeit oder gehört das noch zu meinen beruflichen Aufgaben? Beispielsweise, wenn ich mein Netzwerk erweitere, wenn ich versuche, Kontakte zu knüpfen. Das ist halt, würde man erstmal denken, nicht rein beruflich, aber so wirklich privat ist es ja auch nicht. Und ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung, da überhaupt für sich klarzumachen, was sind meine privaten Räume, sowohl zeitlich als auch räumlich sozusagen. Und was ist wirklich Arbeitszeit? Dass man das für sich selber irgendwie definiert und dann auch trennen kann.
Auf jeden Fall. Und eigentlich eskaliert es ja im Moment immer weiter, weil ja auch die Philosophie in Unternehmen eher so ist, ja, und dann macht ihr hier noch ein bisschen Kicker und ein bisschen Freizeit, aber das ist dann nicht eure Arbeitszeit, das ist dann eure Freizeit und dann geht ihr wieder zurück ins Büro und dann ist es wieder Arbeitszeit. Und Mittagessen mit Kolleginnen und Kollegen, ist es eigentlich Freizeit oder Arbeitszeit? Und wir haben euch auch noch einen Fitnessraum eingerichtet, verbringt einfach noch mehr Zeit in unserem Gebäude und dadurch ja auch quasi das ganze Leben in die Arbeit transferiert wird. Ja. Und dass auf jeden Fall auch eine hohe Achtung auf die eigene Zeit- und Ortabhängigkeit erfordert, um wirklich auch zu realisieren, okay, was ist es denn hier? Ja, und dann sowas Hybrides wie zum Beispiel Netzwerk aufbauen oder in den sozialen Netzwerken Reichweite generieren. Was ist das eigentlich? Ist das hier jetzt noch Freizeit? Also ich habe vor Jahren für mich schon festgelegt, dass eigentlich alles, was ich bei Social Media mache, beruflich ist. Und auch wenn ich etwas Privates teile, ich mir immer sehr bewusst bin, dass das beruflich ist. Also und ich nicht weiß, wer das irgendwann mal wie sieht. Ja. So. Und mit einem Grund, weshalb meine Tochter, also der Name ist, glaube ich, noch nirgendwo aufgetaucht. Ich glaube, einmal aus Versehen. Aber auch ganz wenig Bilder von ihr nur existieren. Einfach, weil das für mich eine strikte Trennung ist. Aber auch das muss man lernen und für sich selber rausfinden, wie man sich dazu selber positioniert oder ob man zum Beispiel einen Account hat, der wirklich nur privat ist und einen, der nur beruflich ist oder wie man da so den eigenen Weg findet.
Ja, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen deinen persönlichen Weg angeschnitten. Hast du denn ansonsten noch Erfahrungen, die du teilen möchtest zum Thema Vereinbarkeit, wo du dich ja auch stark für machst?
Also aus meiner Sicht ist extrem wichtig, bei aller Flexibilität trotzdem strukturiert das Thema anzugehen und auch wirklich darauf zu achten, was ist privat und was ist Beruf und wie teile ich auch Zeit auf. Also, dass auch Zeit für Familie als solches existiert und dass es aber auch für mich normal sein kann, dass wenn ich zum Beispiel freitags Familienzeit habe, ich dann samstags arbeite.
Mhm.
Also etwas, was ja eigentlich dem gängigen Montag bis Freitag 9 bis 17.30 Uhr irgendwie widerspricht. Ich meine, 9 bis 17.30 Uhr ist jetzt bei mir eh nicht realistisch.
Ja.
Aber dass man da gut drauf achtet, dass es eben der Samstag statt dem Freitag ist und nicht der Samstag und der Freitag ist. So. Und tatsächlich, also bei meiner Anstellung an der Hochschule habe ich ja immer noch Zeiterfassung gehabt, durch das System vorgegeben. Das habe ich ganz lange jetzt nicht getan. Und seitdem aber unsere Tochter da ist und vor allem auch seit ich viel, viel mehr jetzt im Homeoffice noch arbeite, habe ich das für mich selber wieder eingeführt.
Ja.
Einfach als eigenes Regulativ, um nachzuverfolgen und auch mir selber vor Augen zu führen, dass es genug ist.
Mhm.
Weil also ich ganz oft in diese Spirale gekommen bin, ach, jetzt bin ich schon wieder vom Schreibtisch aufgestanden und jetzt habe ich schon wieder irgendwie nach ihr geguckt oder was getan oder war eine Stunde Mittagessen und dachte, ich muss jetzt aber noch mehr machen. Und das war jetzt heute, habe ich zu viel Pause gemacht oder zu viel nicht gearbeitet. Und dann das sehr schnell relativiert wird über so eine Zeiterfassung, die ja dann auch tatsächlich nur aktive Arbeitszeit ist, die man ja im Büro auch nicht hat. Also wie oft ist es, dass man im Büro sich auch einen Kaffee holt oder wir in der Villa die Spülmaschine ausräumen oder hast du nicht gesehen. Also da auch den Anspruch an sich selber zu regulieren im Sinne von, was definiert denn hier jetzt eigentlich Hardcore-Arbeitszeit und wie ist es eigentlich verglichen mit der Arbeitszeit im Büro.
Ja, das ist ja eh ein Problem, diese Präsenzkultur, dass man dann irgendwie 8 Stunden quasi oder halt ja 8 bis 9 Stunden auf jeden Fall im Büro ist, wenn man eben dort Zeiterfassung hat, beispielsweise stempelt. Und dann ja aber gar nicht erfasst wird, wie effektiv man wirklich arbeitet. Ich sage jetzt nicht, dass alles irgendwie auf Effizienz gedrillt werden sollte, aber es ist schon so, dass ich das auch von mir kenne, wenn ich im Homeoffice bin, dass ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich müsste jede Kaffeepause, die auch noch so kurz ist, von meiner Arbeitszeit abziehen, weil ich ja da gerade nicht effektiv sozusagen an irgendwas gearbeitet habe, sondern eben 5 Minuten Pause gemacht habe. Aber wenn ich im Büro zum Beispiel eine Viertelstunde mal mit einem Kollegen oder einer Kollegin einen Kaffee getrunken habe, wo man sich ja dann auch so ein bisschen über die Arbeit unterhält, aber vielleicht auch über was Privates, das würde ich ja auch nicht, dann da würde ich mich ja nicht für ausstempeln. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich, ja, so wie du eben gesagt hast, man muss sich dann selber auch irgendwie bewusst machen, dass man nicht effektiv irgendwie 9 Stunden am Tag arbeiten kann. Also es ist zum Teil auch nicht irgendwie in der Leistungsfähigkeit enthalten. Man braucht eben kurze Pausen, die aber dann auch zur Arbeitszeit dazugehören. Und deswegen finde ich es auch selber total wichtig für mich, irgendwie die Zeit zu tracken, nicht damit andere sozusagen mich überwachen können, sondern damit ich mich selber so ein bisschen regulieren kann und damit ich eben auch, wie du gesagt hast, irgendwann merke, so jetzt reicht's halt auch. Ich habe jetzt irgendwie doch ganz schön viel gearbeitet und jetzt muss ich dann halt auch mal aufhören oder dass ich eben auch weiß, wie viel ich die Woche gearbeitet habe, um dann auch eigenverantwortlich mal eine Stunde früher Feierabend zu machen an einem Tag. Das würde ich eben nicht machen, wenn ich die Stunden nicht dokumentiere. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht ich hatte einen Job, wo ich nicht dokumentiert habe, wie viel ich arbeite. Und im Nachhinein auf jeden Fall festgestellt habe, dass ich dadurch eine extrem hohe Stundenzahl hatte. Auch Präsenzstunden im Büro, es gab kein Homeoffice. Und dass ich letztendlich einfach viel zu viel gearbeitet habe, weil ich meine Zeit nicht erfasst habe und dann auch keine gute Argumentation hatte, zu sagen, okay, ich mache heute früher Feierabend, denn dann wurde man eben komisch angeguckt, so, oh ja, die arbeitet ja jetzt gar nicht. Und ich glaube, es ist einfach für beide Seiten super wichtig, so Arbeitszeiten klarzumachen und auch in einem Gründungsteam für die Gründer und Gründerinnen einfach selber, damit man selber irgendwie merkt, okay, ich habe jetzt genug getan, ich habe mir jetzt meinen Feierabend verdient. So traurig das ist, dass man sich das vor sich selber so mit Fakten argumentieren muss, aber so ist es halt ganz oft, wenn man ein hohes Verantwortungsbewusstsein hat.
Und weil wir eben so sozialisiert sind,
ja, klar.
Dass
ja.
eben Leistung mit Zeit gleichgesetzt ist.
Ja.
Und ich glaube, wir müssen eigentlich dahin kommen, dass wir so eine Mischkalkulation auch für uns selber haben und uns anschauen, so, okay, krass, was habe ich jetzt die letzte Woche eigentlich alles geschafft? Mhm. Und in welchem Zeitumfang? Und ist es dann nicht auch gut? Also wegkommen von diesem reinen Zeiterfassen und sich darüber zu regulieren, sondern auch tatsächlich diesen Weg zu gehen, für sich selber zu reflektieren. Und was habe ich in dieser Zeit eigentlich getan? Und reicht das nicht auch? Oder würde es nicht auch reichen, so wie es ja auch schon Firmen tun, 5 Stunden am Tag nur Arbeitszeit auszurufen? Und da auch offen zu sein für neue Wege und neue Ideen.
Ja, ich bin mittlerweile auch großer Fan davon, meine Aufgaben zu tracken und nicht nur meine Zeit. Denn natürlich, das eine ist das Zeitliche, aber andererseits interessiert es mich auch für mich persönlich, wie lange brauche ich für bestimmte Aufgaben? Denn ganz oft schätzt man das eben auch falsch ein. Dann denkt man, ach ja, das mache ich jetzt mal eben. Und dann sind es aber doch auf einmal 2-3 Stunden, die man dann an dieser einen Aufgabe gesessen hat, weil man merkt, okay, das geht jetzt doch gar nicht so schnell, wie ich mir das vorgestellt habe. Und andere Sachen, für die man eigentlich viel länger eingeplant hat, gehen dann auf einmal ganz schnell. Und ich finde das auch eben für die Kommunikation im Team super wichtig, dass man irgendwie weiß, warum ich zum Beispiel diese Woche zwar mega viel gearbeitet habe, aber irgendwie gar nicht so viel geschafft wie geplant, weil bestimmte Aufgaben einfach länger gedauert haben. Oder dass man dann eben auch besprechen kann, dass für bestimmte Dinge mehr oder weniger Zeit kalkuliert werden muss und man dann eben auch intern ja, darüber gut kommunizieren kann, weil man einfach sagen kann, hey, ich habe jetzt so und so viele Stunden an der Aufgabe gearbeitet und bitte habt Verständnis dafür oder ja, dass man eben intern schauen kann, wie man sich die Zeit gut aufteilen kann.
Und bei all dem, was wir hier besprechen, ist es natürlich immer noch so, dass soziale Erwünschtheit und Systeme und Kultur in Unternehmen und Startups einen entscheidenden Beitrag leisten zu dem, wie wir Privates und Berufliches trennen können. Mhm. Weil es gibt ja auch genug Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die gar nicht möchten, dass man es trennt. Also das ist ja auch immer noch so die Frage, wo arbeite ich, mit wem arbeite ich und wie kann ich meine Arbeitszeit und meinen Arbeitsraum selber gestalten und da einfach zu gucken, in welchen Rahmenbedingungen und in welchem Umfeld befinde ich mich und ist das etwas, womit ich mich noch wohlfühle oder kann das auch nicht ein Grund sein, meinen Job zu wechseln?
Ja.
So, wenn das eben nicht mehr möglich ist, da den eigenen Weg zu gehen und Berufliches und Privates zu trennen.
Ich glaube, gerade die Startups haben natürlich da eine große Chance, das für sich selber zu gestalten und für sich selber immer wieder neu zu reflektieren, was für eine Arbeitskultur möchten wir, wie fühlen wir uns alle wohl. Und es ist natürlich aber eine Herausforderung, weil man das dann regelmäßig wieder checken muss, ob das so passt und dass man offen miteinander kommuniziert. Und dieser freundschaftliche Aspekt, dass viele Teams, die sich gebildet haben, eben vorher auch schon befreundet waren, erschwert das Ganze ja eher noch, weil man dann eben diese private Beziehung hat, die man auf keinen Fall aufs Spiel setzen möchte, aber andererseits im Beruflichen einfach eine andere Kultur schaffen muss oder eine andere Art von Miteinander schaffen muss, damit man eben auch irgendwie Grenzen zwischen privat und beruflich trennen kann. Dass man zum Beispiel sagt, okay, beruflich muss es halt auch so ein bisschen, naja, effizient ablaufen, aber wir treffen uns einmal die Woche privat, wo wir dann auch nicht über das Startup sprechen, sondern eben wie früher die Zeit zu dritt oder viert oder so genießen und quasi wieder in unserer Freunde- und Freundinnenrolle sind. Was natürlich immer, ja, auch wieder leichter gesagt als getan ist, weil man diese Rollen, es gibt ja auch nicht irgendwie einen Beruf-Ich und ein Privat-Ich, das verschwimmt ja, aber dass man schon sich als Freunde und Freundinnen eben die Zeit füreinander auch im Privaten noch nimmt, sodass man nicht nur noch diese berufliche Beziehung hat.
Ja. Und neben der Veränderung der Kultur oder dem Reflektieren der Kultur ist für mich auch ganz klar, dass wir gerade eigentlich erst auf dem Weg dahin sind, technische Voraussetzungen zu schaffen, dass jede und jeder den eigenen Weg wählen kann, wann er arbeitet, wann sie arbeitet und wann Privat- und Freizeit ist. Und da ist eben das Stichwort asynchrone Kommunikation. Also dass es total normal wird und auch technisch easy ist, dass zum Beispiel ich tagsüber vielleicht gar nicht arbeite, sondern nur nachts, tue ich nicht, aber wenn ich möchte und die rechtlichen Rahmenbedingungen es zulassen würden, und aber keinen Informationsverlust erleide. Weil das ist ja auch häufig etwas, was es schwer macht, irgendwie Arbeit loszulassen, weil eben Information und Kommunikation nicht so gestaltet sind, dass ich mich informieren kann, wenn ich möchte, obwohl ich nicht dabei war zu dem Zeitpunkt. Und deswegen ist für mich das Stichwort asynchrone Kommunikation eins, was in ganz viele Bereiche reinspielt und was auch essentiell für das Thema Vereinbarkeit ist und wo auf jeden Fall noch viel Handlungsbedarf ist. Und so wie wir jetzt drüber sprechen, ich auch glaube, dass wir dazu nochmal eine eigene Folge machen müssen. Was bedeutet eigentlich asynchrone Kommunikation und was kann es alles bewirken? Und das mit ein Meilenstein aus meiner Sicht ist, dass wir wieder zu einem, oder was heißt wieder? Ich könnte gar nicht behaupten, ob es in der Geschichte überhaupt mal die Trennung von Arbeit und Privatem wirklich in einer gesundheitlichen Balance gab, wie wir uns das immer schönreden. Aber dass es möglich ist, Arbeit und Privat so zu gestalten, wie es zu den eigenen Lebensumständen passt. Und ich für mich ja auch da immer wieder neu lerne, habe ich zwischendurch auch schon erwähnt. Und ich mittlerweile so weit bin, dass ich zum Beispiel Software wie Slack, die ich nur für die Arbeit nutze, auf einem eigenen Hardware-Device haben werde. Ja, ich bin noch nicht so weit, aber ich habe mir das fest vorgenommen, dass ich tatsächlich Devices wieder haben werde für Arbeit und für Privat. Und dass ich dann immer beides mitschleppen muss, ist halt so, ist auch lästig. Aber um mich einfach besser abgrenzen zu können, weil ich für mich gelernt habe, ich kann es sonst nicht. Ich habe zum Beispiel meinen E-Mail-Client vom Handy gelöscht, damit ich einfach eine doppelte Barriere habe und in den Browser gehen muss, mich einloggen muss und dann erst im beruflichen E-Mail-Account bin. Weil für mich das sonst private WhatsApp kommt rein, ach, da ist eine E-Mail, ich gucke noch mal kurz oder noch nicht mal eine Push-Notification bekomme und aber trotzdem checke, weil es ja einfach kurz mal in die Mail-App zu gehen und zu gucken, ist was passiert. Ja. Und ich da einfach für mich gelernt habe, ich bin da anscheinend anfällig so, ich kann mich da nicht gut disziplinieren, also muss ich mir selber Fallen stellen, um mich wieder daran zu erinnern, dass ich das so doch eigentlich nicht machen wollte. Und so kleine Workhacks brauche ich halt ganz extrem. Und ich, wenn ich es tatsächlich zu Ende durchdenke, ist es für mich so, ich brauche für beides eigene Hardware, dass ich zum Beispiel, wenn ich sage so, ich mache jetzt Feierabend und für Notfälle gibt es immer noch meine private Telefonnummer, dann kann man anrufen. Aber wenn das Hemmnis zu groß ist anzurufen, ist es nicht wichtig genug. Also kann ich meine berufliche Hardware auf Seite legen und werde davon dann auch nicht mehr angesprochen oder aus Versehen angetriggert. So.
Ich bin da ehrlich gesagt genauso. Also es ist bei mir auch allein schon mit Slack auf dem Handy ein riesiges Problem, dass ich zwar meine Notifications natürlich ausstellen kann, aber wenn ich dann zufällig auf der Seite meines Handys bin und dann sehe, dass bei der App irgendwie was leuchtet und irgendwie eine Nachricht reingekommen ist, dann ist es auch so, dass ich auch am Wochenende dann doch mal reinschaue. Und das ist halt extrem schwierig. Auch für mich, wenn ich alles auf einem Device habe, irgendwie alle Social-Media-Kanäle, alles, was irgendwie beruflich und privat ist, auf einem Device, dann ist es halt sehr, sehr schwer für mich, weil ich eben diese Selbstdisziplin nicht genug habe, das wirklich zu trennen und zu sagen, okay, nach Feierabend gucke ich dann halt nicht rein, sondern ja, sobald ich irgendwie sehe, da passiert was, dann kribbelt es in den Fingern und ich öffne es irgendwie doch. Und das ist halt einfach super schwierig. Da muss man einerseits halt Selbstdisziplin lernen und andererseits, wenn man merkt, es geht halt nicht, dann bin ich auch Fan von einfach ja, mehreren Devices, sodass man das klar trennen kann und wirklich das weglegen kann, ohne dass man in Versuchung gerät. Das ist, muss, glaube ich, jeder und jede für sich selber entscheiden. Aber es ist, also ich bin da völlig bei Julia, das ist eine sehr große Herausforderung.
Und es wird ja durch das mobile Arbeiten noch viel, viel relevanter. Weil sonst war es ja einfach so, der Gang ins Büro und der Gang aus dem Büro.
Ja.
Und ein abgegrenzter, klarer, räumlicher Bezug, wo man gearbeitet hat. Und da das jetzt einfach nicht mehr, zumindest bei mir, überhaupt nicht mehr existiert, braucht es da einfach andere Mechanismen und vielleicht auch andere gesellschaftliche Prozesse und Rahmenbedingungen, die ja auch erst wieder neu erlernt werden müssen. Und da ist für mich gerade eben der Weg zu sagen, okay, für mich ist die Arbeit eben nicht mehr das Büro, sondern für mich ist die Arbeit dieser Laptop,
ja.
mit dem ich meine ganzen Arbeitssachen mache, oder dieses Handy, mit dem ich meine ganzen Arbeitssachen mache. Und das ist eben mein Büro. Und anstatt, dass ich jetzt aus dem Büro rausgehe, lege ich halt dieses Gerät weg. Das ist tatsächlich etwas, wo sich Arbeit gerade stark verändert und wo man sich eben überlegen muss, wenn es den räumlichen Bezug nicht mehr gibt, was sind andere Bezugsrahmen, die für mich noch Arbeit und Arbeitsbezug definieren und wodurch ich mir wieder klarer machen kann, was ist jetzt eigentlich Arbeit und was ist privat.
Ja, mich würde mal interessieren, wie das bei euch so ist. Habt ihr größere Herausforderungen damit, Arbeit und Privates zu trennen, seit man mehr remote arbeitet? Oder fällt es euch leichter, weil ihr eben auch mehr Freiheiten habt? Und geht es euch mit den Devices genauso wie Julia und mir? Oder ist es für euch auch kein Problem, alles auf einem zu haben, weil ihr genug Selbstdisziplin und Selbstbeherrschung habt, dann nicht immer wieder doch in die E-Mails zu schauen? Weil ich glaube, das ist einfach irgendwie sehr, ja, eine sehr persönliche Sache. Und da würde mich mal interessieren, was so bei euch das Meinungsbild ist.
Was ja jetzt schon fast quasi unser Schlusswort der Folge ist, wo wir euch immer um Feedback auf allen Social-Media-Kanälen bitten. Diesmal mit inhaltlichem Feedback-Wunsch unsererseits. Aber bevor wir diese Finalfolge beschließen, nochmal Denkanstöße unsererseits. Maike, was ist dein Denkanstoß für unsere Finalstaffel?
Oh, so viel Pressure jetzt hier. Finaler Denkanstoß. Oh. Ja, dafür ist es, glaube ich, relativ unspektakulär, aber ich lege mal los. Ich würde euch den Denkanstoß geben, für euch selbst zu reflektieren, welche Entscheidungen bei euch das ganze Team zusammen treffen muss und wo ihr Verantwortung aneinander abgeben könnt, sodass ihr euch auf jeden Fall Auszeiten gegenseitig gönnen könnt, sowohl einander als auch euch selbst.
Sehr gut. Mein Denkanstoß ist diesmal, selber zu reflektieren, was ihr vermeintlich als Freizeitaktivität empfindet, aber eigentlich vielleicht doch einen Arbeitsbezug hat oder sogar Arbeit ist. Und dazu würde ich jetzt auch zählen, diesen Podcast zu hören, wenn ihr gerade ein Startup gründet oder euch in der Arbeitswelt befindet. Weil auch wir ja ganz viel Arbeitsbezug drin haben und ganz viel damit zu tun hat, was so gerade in der Wirtschaft und im Arbeitsumfeld passiert. Also für mich wäre das jetzt Arbeit. Und das ist dann der nächste Punkt, auch für euch selber nochmal zu überlegen, wie definiert er eigentlich Arbeit? Was ist für euch wirklich Arbeit? Und auch anzuerkennen, dass vielleicht für den einen von euch etwas als Arbeit definiert ist, was für die andere gar nicht Arbeit ist. Und damit mehr Respekt und Verständnis für jeweils andere umzugehen. Damit sind wir jetzt dann auch wirklich am Schluss angekommen. Das war Staffel 1, was uns bewegt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, was als nächstes folgt, und freuen uns darauf, mit euch weiter in den Austausch zu gehen und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit und vor allem viel Spaß. Genießt das Leben.
Macht's gut.
Mehr über uns erfährst du auf www.venturevilla.de oder auf Facebook, LinkedIn, Twitter und Instagram.